Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ahoi, hoi, liebe Serienjunkies und willkommen da draußen zu einer neuen Best of Tag Team Edition Folge. Ich bin Adam und mit mir heute im Studio ist
Tim, hallihallo.
Wir besprechen heute, wie ihr es vielleicht schon von den ersten Folgen gewohnt seid, kurz und knapp in einer etwa halben Stunde einige unserer Top-Highlights des Serienjahres. Tim und ich beschränken uns dabei aber auf Titel, die wir bisher noch nicht in Podcasts besprochen haben. Also bei mir wäre das zum Beispiel als eigentlicher Top-Tipp The Sandman oder Miss Marvel und She-Hulk. Und bei Tim, du hattest ja zum Beispiel The Boys und auch Andor als Podcast-Folgen betreut oder mitgemacht, nicht wahr?
Ja, genau. Die haben mir auch sehr, sehr gut gefallen. Die würden in eine Liste bei mir mit reinkommen, aber ich dachte, ich stelle mal ein paar Sachen vor, die ich deswegen noch nicht erwähnt hätte bisher.
Genau, und deswegen wollen wir auch keine Zeit verlieren und mit deinem ersten Top-Highlight anfangen. Was hast du uns mitgebracht?
Und zwar jede Menge Karate. Das ist mittlerweile die 5. Season von Cobra Kai. Ich bin mittlerweile wirklich großer Fan der Reihe geworden. Ich mochte natürlich früher die Karate-Kid-Filme sehr gern. Zumindest sagen wir mal den ersten Teil. Danach ging es wie bei allen so leicht bergab. Das Revival gefiel mir eigentlich jetzt auch schon von Staffel 1 an. Und ich freue mich, dass es immer, ich will nicht sagen absurder wird, aber es wird immer cartooniger mittlerweile. Aber es macht nach wie vor sehr, sehr viel Spaß, diese Serie zu schauen.
Ich habe es ja selber nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Das ist so ein bisschen vielleicht, obwohl ich alle Karate-Kid-Filme kenne. Also ich kenne die ersten drei mit Daniel LaRusso, ich kenne den vierten mit Hilary Swank und ich kenne den vergessenswerten Karate-Kid mit Jackie Chan und dem Smith-Jungen. Wie heißt er noch gleich? Jaden, glaube ich, nicht wahr?
Ach, Jane. Ja, und den habe ich auch ausgelassen. Ich glaube, da ist es nicht ganz so schade drum.
Und da machen sie ja auch nicht wirklich Karate, sondern Kung-Fu, aber Karate ist sowieso ein dehnbarer Begriff bei dem Franchise. Ja, aber ich habe damals mal reingeguckt, als noch bei YouTube Red angefangen ist und dann gab es ja auch die erste Folge gratis, aber aus irgendeinem Grund habe ich es bisher noch nicht geschafft, reinzuschauen. Es ist immer so, ja, gucke ich jetzt die Serie vielleicht mal nach oder gucke ich bei YouTube stundenlang irgendwelche Flipper-Leute, die irgendwie Games verkaufen oder Comics und meistens gewinnen dann die Flipper. Aber mach uns doch mal ein bisschen schmackhaft, warum man sich das Ganze geben sollte, Tim.
Es ist einfach eine sehr, sehr gelungene und spaßige Mischung aus einem kleinen Schuss Nostalgie. Damit, das ist ja auch so ein bisschen der Hook, der einen reinzieht am Anfang. Aber, und auch, sagen wir mal so, ein paar alten Tugenden vom Storytelling her. Viel gut gegen böse, viel, viel, viel Wechsel. Immer mal wieder alte Gesichter. Aber auch, es macht auf eine gewisse Art süchtig, zu gucken, wie es weitergeht. Ich will nicht sagen, es hat was Soapiges. Das wäre jetzt, hätte so eine negative Konnotation. Aber man will von Folge zu Folge immer wissen, wie sie diese Geschichte weiterspinnen und wer von den Charakteren was macht. Jetzt kennen wir sie ja auch alle so schon lange genug und typisch für Cobra Kai ist, dass eigentlich jeder mal böse, jeder mal gut ist so ein bisschen und das wechselt immer so viel her, dass eigentlich immer wieder Abwechslung drin ist und es hat eine nette Portion Humor immer mal wieder drin und es drückt einfach gleichzeitig so viele Knöpfe bei mir, dass ich wirklich immer unterhalten bin. Wirklich jede Staffel unterhält mich vom Neuen aus gut und ich bin bisher nicht enttäuscht worden und ich habe auch gar nicht mehr das Gefühl, dass das noch möglich ist momentan.
Jeder mal gut, jeder mal böse klingt so ein bisschen für mich wie Arrow oder Fast and the Furious Reihe. Aber eine andere Sache ist ja auch bei Cobra Kai, glaube ich, so wie ich das als Außenstehender mitbekomme, dass sie tatsächlich pro Staffel dann immer noch mal so ein altes Gesicht aus vergangener Zeit wiederkriegen. Also natürlich in der ersten Season hier unser Protagonist und dann später halt auch irgendwie unsere bösen Coaches. Und jetzt in der 5. Staffel gibt es ja auch wieder noch einen neuen, der dann zurückkehrt. Ne? Das kann man ja auch verraten, weil das wurde ja auch schon in den Trailern gesagt. Wer ist jetzt der große Rückkehrer?
Es sind eigentlich mehrere tatsächlich wieder. Beziehungsweise wir hatten in der 4. einen großen Rückkehrer. Oder was? War es vierte oder war ja schon der dritte? Terry Silver war das, der jetzt in der letzten Staffel zum großen Bösewicht avancierte, gen Ende dieser Staffel. Und in dieser ist er jetzt der Big Bad, wirklich der Big Bad, der sein großes Karate-Imperium aufbaut, die falschen Tugenden vermittelt und alles in allem wirklich immer cartooniger wird. Der taucht überall auf, wo unsere Charaktere sind. Daniel ist irgendwie auf so einer Wohltätigkeitsauktion und da taucht natürlich auch Terry auf und drückt genau die richtigen Knöpfe, um Daniel so zu provozieren, dass er da so einen kleinen Eklat verursacht. Und du siehst einfach im Hintergrund, kannst du eigentlich immer dir Terry vorstellen, wie er die Hände faltet und muhahaha sagt. Es ist wunderbar anzusehen. Und zusätzlich haben wir diese Season noch eine, ich glaube, jetzt muss ich mal gucken, wie sie heißt. Kim Da-yoon hieß sie. Mhm. Das ist eine...
Karate Kid 3 klingt das ein bisschen für mich.
Ja, das ist die Korea-Sache gewesen. Sie ist eigentlich in dem Sinne kein direkter Rückkehr, sondern sie ist die Tochter von einem der Lehrmeister.
Okay.
Einem ehemaligen. Aber sie ist das Gesicht oder sagen wir mal so die Rückkehrerin daher in diesem Sinne. Die Sache ist, sie ist genauso wie alle Charaktere überzeichnet. Ich will ja nicht sagen böse, aber sie ist so überzeichnet und so gewissenlos bei ihren Techniken, bei der Art, wie sie den Leuten was beibringt, dass sie sich wunderbar in das Dojo von Terry, das ja momentan Cobra Kai ist, wirklich einfügt.
Okay, und John Kreese, der ja auch in den früheren Teilen Bösewicht war, der spielt jetzt gerade keine Rolle in der aktuellen Staffel?
Doch, aber untergeordnet. Ich denke, das ist natürlich jetzt ein Spoiler. Der ist in der letzten Staffel, wurde ja aufgedeckt, dass Terrys Masterplan war, das Dojo zu übernehmen, und da hat er dafür gesorgt, dass John Kreese ins Gefängnis, unschuldig ins Gefängnis kam.
Ah ja.
Und dort ist er dann diese Staffel und versucht so ein bisschen Pläne zu schmieden, und man weiß nicht genau, wie er da so gut, er kommt da wunderbar zurecht, aber wie viel er von außen da jetzt Einfluss nehmen kann. Zum Schluss ist er natürlich wieder dabei, voll dabei und nicht mehr im Gefängnis. Beziehungsweise er bricht sogar aus, aber eventuell wird es so gedeichselt, dass er sogar, ich denke mal, die Schuld von ihm, dass er wieder freigesprochen wird trotzdem. Ist aber so oder so sehr, sehr spannend, ihn immer mal wieder zu sehen. Und genauso wie unser klassisches Duo von Danny LaRusso und Johnny Lawrence. Es hat sich ja schon immer mal wieder angekündigt, dass sie so ein kleines Team bilden, und das ist in dieser Staffel auch noch mehr so. Wirklich, wirklich spannend und spaßig zu sehen. Sie haben auch, wo du sagst, Rückkehr, wir hatten noch einen Rückkehrer. Jetzt muss ich mal gucken, wie er hieß. Das war auch einer der...
Den kenne ich aus Reich und Schön, glaube ich. Da war er Deacon.
Ja, ja, ja. Der hat vorher Soaps gemacht. Warte mal, ich kann es dir mit einem Klick gleich verraten, wie er... Weil er war nur einer der Handlanger von, oder gehörte zu Johnnys Clique.
Ich kann ja schon mal erwähnen, dass man Cobra Kai bei Netflix jederzeit streamen kann. 5 Staffeln bisher, und die 6. ist schon bestellt, glaube ich auch. Einer der größten Erfolge, den es bei Netflix gibt. Deswegen wird es damit erstmal auch weitergehen. Und wir haben ja auch die News erfahren, dass Sony aus irgendwelchen Gründen ein weiteres Karate Kid, wie nennt man das, Reboot plant als Film, aber ohne die Beteiligten und auch ohne Leute wie eben Daniel LaRusso als Figur und so. Deswegen kann man da gespannt sein, was sie da abziehen werden.
Bin ich auch sehr. Ah, jetzt habe ich ihn gefunden. Pass auf, das ist Mike Barnes heißt er. Das ist einer von den Handlangern von Johnny gewesen, der mittlerweile seinen kleinen Laden hat, und man der wird so inszeniert, dass man denkt, oh, der ist irgendwie, als ob der irgendwelche Leichen im Keller hat, und dann entpuppt sich natürlich alles so, dass er jetzt ein nettes Leben und ein ehrliches Leben führt und total überrascht ist, dass Daniel und jetzt überlegt, also ob Chosen schon vorher dabei in der Staffel? Zumindest hat man ihn kurz gesehen. War ja der alte Bösewicht und Gegenspieler aus Karate Kid 3, meine ich. Von Daniel. Der ist jetzt auf Daniels Seite und steht ihm ja mit nicht nur mit Rat und Tat, sondern auch schlagkräftig zur Seite. Die beiden erkunden nicht nur, was mit Mike Barnes ist, sie stellen sich halt direkt gegen Terry, und Chosen nicht zu mögen, ist finde ich schwierig, weil der ist so liebenswert, ist schwierig zu sagen, weil er sehr, sehr grob ist, aber Chosen ist sehr entschlossen und ist einfach spaßig sehr, sehr spaßig angelegt als Charakter. Der ist auch einer meiner Lieblinge aus der Staffel. Der bildet mit Daniel und dann auch noch mit Johnny am Ende ein wunderbares Team letzten Endes, die dann zusätzlich dann auch noch Mike Barnes mit abholen zum großen epischen Prügelfinale, was wir jede Staffel ja immer haben. Man wundert sich ja immer wieder, wie viel Probleme und Konflikte alle mit Karate gelöst werden können. Du glaubst es nicht, wie oft das geht? Ich glaube, es gibt eine Szene, in der Mutter und Tochter LaRusso in einer Bar sind, und dann wird die Mutter von alten Klassenkameradinnen gehänselt. Das artet dann auch wieder in Karate aus. Es ist wunderbar, wie oft Karate die Lösung aller Konflikte ist.
Ist ja bei Power Rangers auch nicht anders. Also, und bei solchen Genresachen wird das ein bisschen mit erwartet, dass es da ein großes Finale gibt, genauso wie bei Dragon Ball Z oder sowas.
Ja, es ist was Klassisches dadurch. Das hat dieses klassische, man vertieft auf dieses eine Thema, aber es wird wirklich wunderbar angewendet. Und ja, ich kann die neue Season genauso wie die davor auch sehr empfehlen. Die macht sehr viel Spaß und ist sehr bingebar. Und ich glaube, nächste Season gibt es wieder endlich wieder ein Turnier. Darauf freue ich mich ja ganz. Die Turniere sind immer klasse. Von daher, ich werde definitiv weiter dranbleiben. Und es ist immer gehört immer zu meinen Jahreshighlights, eine Staffel Cobra Kai gucken zu können.
Ja, cool. Dann mein erster Tipp für euch ist Peacemaker, die Serie von James Gunn, die eine Fortsetzung zu seinem The Suicide Squad Streifen ist. Also nicht Suicide Squad, sondern The Suicide Squad. Und das ist eine achteilige Serie von HBO Max. Und da hat James Gunn in den ersten drei Folgen auch Regie geführt. John Cena kehrt zurück als Peacemaker, Christopher Smith, und möchte Gerechtigkeit um jeden Preis, auch wenn es dabei darum geht, Menschen zu töten. Und mit dabei sind dann auch noch solche Leute wie der T-1000 aus Robert Patrick, heißt der, glaube ich, ne? Mhm. Aus, muss ich nochmal nachgucken, nicht, dass ich hier Quatsch erzähle, aber ich glaube schon, genau, Robert Patrick. Augie Smith ist er, der gleichzeitig auch eine super Schurkenidentität hat, so als White Supremacist. Jennifer Holland, die Lebensgefährtin ist von James Gunn, kehrt als Agent Emily Horcourt wieder. Danielle Brooks aus Orange is the New Black spielt die Tochter von, Spoiler, Amanda Waller. Und Freddie Stromer spielt Adrian Chase, Vigilante. Auch wirklich Vigilante diesmal, das ist ein Figurname. Und das ist so ein bisschen der beste Freund von Peacemaker, wobei da so ein bisschen ein Odd-Couple-Dynamik aufgebaut wird. Und dann sehen wir über diese 8 Folgen halt, wie er, also der Peacemaker von Amanda Waller, einen Geheimauftrag bekommt nach den Ereignissen aus The Suicide Squad und die Welt retten muss.
Also befinden wir uns vor allen Dingen in der DC-Welt. Das ist ja auch das, was, ich will jetzt nicht sagen, obskurerer von den Superhelden, aber vorher war er ja gar nicht so sehr bekannt im Vergleich zu den großen 6 bis 10, die wir kennen, sagen wir es mal so.
Genau, also ich kannte ihn vorher, also vor The Suicide Squad, als, sagen wir mal, 25 Jahre, glaube ich, fast schon Comicleser. Kannte ich ihn tatsächlich nicht, muss man dazu sagen. Also in seinem The Suicide Squad hat James Gunn ja auch sehr viele obskure Figuren einfach rausgeholt. Sowas wie Wiesel oder, weiß ich nicht, Mongal oder sowas, die dann halt auch, Spoiler, innerhalb der ersten 15 Minuten des Films teilweise umgebracht worden sind. Aber hier bei Peacemaker konzentriert man sich halt auf ihn. Es sah halt auch so aus in The Suicide Squad, als wäre er gestorben, aber irgendwie hat er es doch noch geschafft. Er wird von der Regierung aufgepäppelt und hat dann den Auftrag, eine Alien-Invasion aufzuhalten. Denn solche parasitären Aliens nisten sich in den Köpfen von manchen Leuten ein, auch der Polizei. Und nur Peacemaker und die Crew von Task Force X können das Ganze aufhalten. Und das Ganze kommt halt mit dem James Gunn-typischen Drehbuch dazu. Ein wunderbarer, getanzter Vorspann, den man sich immer wieder angucken kann, weil die ganze Cast da tanzt und so roboter-eske Bewegungen macht. Das ist irgendwie super nice. Und eine zweite Staffel ist schon bestellt. Im Finale gibt es auch noch ein paar Cameos, die wir auch als Artikel hatten bei Serienjunkies.de, die ich aber hier jetzt nicht vorwegnehmen muss. Und insgesamt ist das ein Ding. James Gunn ist ja jetzt auch der DC Studios Präsident, also hat er das Ganze auch in seiner Hand, wie es da weitergehen soll. Plus, es ist die erste Serie, die einen Kinofilm von DC quasi im Fernsehen bzw. Streaming-Bereich fortsetzt. Und das alles ist irgendwie Rated R so ein bisschen, auch mal ein bisschen derber, wenn du sowas wie, sagen wir mal, Preacher als Comic mochtest oder wenn du sowas mochtest wie den The Suicide Squad Film eben. Mhm. Oder auch The Boys, würde ich sagen, das ist halt ein bisschen härter hier bei DC. DC ist ja sowieso alles, was so bei HBO Max für DC entsteht, auch Doom Patrol, Titans, ist da ja so ein bisschen härter. Und deswegen, im Gegensatz zu den MCU-Sachen, fließt hier Blut und werden hier F-Words gedroppt und so. Also ich glaube, als The Boys-Fan kann man da auch durchaus mal reinschauen. Das haben wir auch besprochen, öfter mal schon im Serienjunkies Podcast. Und das ist so eine coole Alternative. Und ihr findet die Serie momentan exklusiv bei RTL Plus. Ist ein bisschen schwierig bei RTL Plus, weil man da, glaube ich, bestimmte Abos braucht, um dann Originalversion zu sehen. Aber es gibt sie. Ich glaube, es kann leider sein, dass es sogar Premium Plus, also die teuerste Abostufe ist für OV-Version. Aber für die Serie lohnt sich das. Ansonsten könnt ihr die auch als Blu-ray oder so oder als DVD aus dem Ausland importieren oder bei Amazon. Und dann so schauen, aber es lohnt sich halt, würde ich sagen.
Und gefallen, wie hat dir Wrestling-Legende John Cena in der Hauptrolle gefallen?
Ich konnte ihn nicht sehen, aber sonst alles gut. Nein, das ist ja so seine Catchphrase, you can't see me. Er macht die Sache schon ganz gut. Ich dachte erstmal, als angekündigt wurde, dass seine Figur eine Serie bekommt. Warum? Weil er so, weiß ich nicht, von allen so ein bisschen die Abziehbild-eskeste Figur war, aber tatsächlich schaffen es Gunn und seine Leute hier vom Drehbuch, ihn zu einer dreidimensionaleren Figur zu machen, die halt immer noch so ein bisschen verplant ist und so ein bisschen wie so ein Torfkopf durch die Gegend geht, aber dann doch im Verlauf der Serie ein bisschen liebenswürdiger wird. Jetzt nicht so komplett liebenswürdig, aber schon so ein bisschen cooler. Das ist so ein bisschen wie so ein ignoranter Punisher, muss man sagen, der keine Moral hat, sondern einfach nur auf Befehl von einem Auftraggeber hin tötet oder weil es so sein komischer Kodex sagt. Dazu hat er halt noch so ganz viele verschiedene Helme, mit denen er Sachen machen kann. Mit einem kann er zum Beispiel so Kamikaze-mäßig in Gebäude reindüsen oder er kann Raketen abfeuern oder er kann, ich glaube, der eine ist sogar so ein X-Ray-Vision-Helm, also so ein Röntgen-Helm. Und obendrein kommt noch dazu, dass er einen coolen tierischen Companion hat, nämlich den Adler Igli. Und der ist einfach bester Adler der Welt wahrscheinlich. Deswegen, das sind noch weitere Gründe, sich das Ganze anzuschauen.
Klingt nach jeder Menge Spaß auf jeden Fall, ja.
Genau, also RTL Plus hat Peacemaker drin. Und dann kommen wir auch schon zu deiner nächsten Serie, Tim. Was hast du uns noch mitgebracht?
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ich habe noch was Animiertes für euch und zwar fangen wir da doch mal von, weil ich noch zwei Animierte sogar habe, nehmen wir mal als erstes Cyberpunk Edgerunners und zwar da findet ihr das auf Netflix. Es gab jetzt eine für sich alleine stehende Staffel. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass es da nochmal was geben kann, aber die steht sehr für sich. Deswegen habt ihr da eine schöne abgeschlossene Geschichte. Basiert nicht nur auf dem Pen and Paper von Mike Pondsmith, sondern ist auch in Zusammenarbeit mit CD Projekt Red entstanden, den Machern des Videospiels. Und hat tatsächlich auch, während die Serie lief und weil die Serie so beliebt war und gut lief, die haben ein bisschen Content in das Spiel reingepatcht und es lief, hat so eine richtige kleine Wiederauferstehung noch gehabt. Und
als DLC oder als Mission oder wie?
Einfach als Update wirklich reingepatcht. Okay, ich weiß gar nicht, ob man als DLC, ob man was zahlen musste. Ich glaube nicht. Das war einfach nur ein großes Update, dem sie so ein bisschen Content aus der Serie da reingepatcht haben. Und es lief für das Spiel so gut, weil die Serie auch so gut ankam. Und wenn man die Serie geschaut hat, muss ich sagen, ich kann das absolut nachvollziehen, weil die Serie wirklich hochwertig war. Also es ist von dem japanischen Studio Trigger, bekannt so von Dingen wie Killer Kill der Serie. Also sehr, die haben einen sehr, sehr eigenen Stil, aber auch einen sehr schönen Zeichenstil, wie ich finde. Das ist so ein Stück weit retro gezeichnet, so ein bisschen, wenn man sich die Anime-Streifen und auch Cyberpunk-Anime-Streifen in den 90ern, wie man sie kennt oder sich vorstellen würde, nur noch so ein bisschen hochwertiger oder etwas mehr, nicht Hochglanz, aber einfach noch ein Stück wertiger gemacht. Und dann so ein bisschen in diese Zeit geholt mit ein paar Effekten. Und ja, der Look ist eine von den Sachen, die wunderbar sind. Das andere, was wirklich gut gelungen ist, ist die Geschichte an sich. Ist so ein bisschen der Werdegang von einem, sagen wir mal, ganz normalen Studenten in unserer, in Night City, das ist auch die Stadt ist, in der das Spiel spielt. Und der, nachdem seine Mutter einen Unfall hat, ist ihm im Grunde nicht nur alles egal. Er guckt halt, wo er Geld verdienen kann und lernt dann die mysteriöse Lucy kennen, die zu einer Gruppe von Edgerunner genannten Leuten gehört, die wirklich Aufträge gegen Geld, also es ist im Grunde eine Art Söldnertruppe, die Aufträge gegen Geld wirklich erledigen. Und er stößt dann zu ihnen, weil er sich von seinem Street Dog, wer es aus den Rollenspielen kennt, das ist der Laden, wo man sich Cyberparts einbauen kann. Da kriegt er eine Sache, die eigentlich nicht ursprünglich nicht für ihn war, aber er kriegt da so eine Sache eingebaut in seinen, ich glaube in seinen Rückenmark ist das, dass ihn unglaublich schnell werden kann, lassen kann. Und gleichzeitig ist dieses Ding aber auch gefährlich. Und das ist sowas, in der Serie wird da immer wieder gewarnt, dass man zum Psycho werden kann, wenn man das, oder zum Cyber-Zombie werden kann, wenn man dieses Zeug zu sehr benutzt, dass man dann quasi am Ende immer durchdreht. Das ist auch was wir in der ersten Szene sehen, da wie ein Typ, der einfach durchdreht, die Polizei auf Trab hält, mit so einem eingebauten Rückenmark-Cyber-Ding. Ist sehr brachial, die Serie, grundsätzlich kann man sagen. Fließt sehr viel roter Lebenssaft. Es hält sich damit so überhaupt nicht zurück. Mhm. So wie die Welt von Cyberpunk generell aber auch ist. Deckt sich mit dem, was das Spiel macht, deckt sich mit der Pen-and-Paper-Welt. Und gleichzeitig ist aber auch die Beziehung von unserem Protagonisten, der David heißt, zu dem Team auch sehr, sehr nett gemacht. Es ist einfach eine spannende Geschichte mit schöner Action, wunderbar gezeichnet. Seine Freundin Lucy, die er kennenlernt, ist eine klasse Figur, die so ein bisschen, das ist diejenige, die man auch auf den ganzen Postern sieht. Sehr, sehr anziehend von dieser ganzen Charaktergestaltung und wirklich wunderbar gemacht, auch wie die beiden sich kennenlernen. Die Geschichte ist ein wenig tragisch, es ist aber auch das, was so ein bisschen Cyberpunk zum Thema hat oft. Und ohne zu viel zu verraten, lohnt sich von Anfang bis Ende durchzugucken. Ist wunderbar abgeschlossen. Wunderbarer Soundtrack auch.
Frage, Arcane oder Cyberpunk, welches ist die bessere Spieleumsetzung?
Die beste Spieleumsetzung dieses Jahr ist Cyberpunk, die beste letztes Jahr ist Arcane. Oh, sie sind so verschieden, dass es schwierig sagen würde. Ich würde vielleicht Arcane den kleinen Ticken noch vorne geben, weil ich von Arcane komplett umgehauen wurde. Aber Cyberpunk Edgerunners ist wirklich, wirklich gut. Wer vor allem auch noch mehrere Sachen sehen will, es gibt von der Ending-Theme gibt es ein Musikvideo von dem Let You Down von dem Song. Das ist auch noch eine kleine, komplett animierte Geschichte in 4 Minuten, die auch eine tragische Geschichte erzählt. Wunderbar berührend gemacht. Also es gibt viele so kleine Sachen, die man Cyberpunk-mäßig nicht noch zusätzlich anschauen kann. Und alles in allem, sehr runde Sache, kann ich sehr empfehlen. Meine Lieblingsanimationsserie wahrscheinlich des Jahres.
Okay.
Auch vor allen Anime-Serien. Ich gucke ja viel Anime und die würde ich denen auch vorziehen.
Apropos Edgerunner, uns läuft ein bisschen die Zeit davon, deswegen muss ich ein bisschen auf die Tube drücken und sage nur kurz, mein nächster Tipp noch, ich habe ja auch schon ein paar Tipps bei Nadja mit Nadja losgeworden, deswegen halte ich mich ein bisschen kürzer. Aber weil gleich 2 Staffeln liefen und auch eine davon die letzte Staffel ist, Atlanta, die Serie von Donald Glover mit der 3. Staffel, die in Europa gespielt hat und einer 4. Staffel, die dann wieder zurückkehrte. Aber in der Europa-Staffel gab es auch noch so ein paar Exkurse in die USA und sowas. Es bleibt weird, es ist wie ein Black Twin Peaks. Es ist immer ein interessanter Mischwarenladen an Episoden und an Experimenten und an Geschichtenerzählungen. Manchmal fehlt es ein bisschen die weiblichen Figuren, das ist ein bisschen schade, aber alles in allem fand ich es immer sehr, sehr interessant, Atlanta zu schauen, und das könnt ihr in den USA bei FX machen oder in Deutschland sind jetzt auch, glaube ich, oder sind bald auch alle 4 Staffeln bei Disney Plus zu sehen. Ich weiß jetzt gerade nicht hundertprozentig, ob die 4. jetzt auch schon aufgeschlagen ist, aber Disney Plus ist die deutsche Heimat von Atlanta. Einer sehr experimentellen Dramedy-Serie, die sich nie richtig eintüten lässt, in was sie eigentlich ist. Manchmal ist es sehr, sehr witzig, manchmal ist es sehr, sehr experimentell, manchmal ist es so ein bisschen David Lynch-mäßig. Und im Kern geht es eigentlich um 2 Cousins. Der eine ist Musiker und der andere ist sein Manager und die gehen auf Tour oder machen Musik oder erleben irgendwie Partys und sowas. Und dann geraten sie halt in ganz abstruse Situationen. Und ja, schaut mal rein bei Atlanta, weil es bisher bei uns oft ein bisschen runtergefallen ist. Ich glaube, ich habe auch mal einen Tipp gemacht dazu. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ist eine Top-Serie, die jetzt leider auch wieder weg ist. Aber dafür hat Donald Glover ja noch viele andere Projekte. Unter anderem einem Hypno-Hustler-Film bei Sony, von dem ich nichts halte. Aber ist mir egal. Deine nächste und letzte Serie für heute, Tim. Was hast du noch mitgebracht?
Das wäre noch The Legend of Vox Machina. Auch was Animiertes. Und zwar gab es die zu Anfang des Jahres, die 1. Staffel, und die 2. Staffel kommt jetzt diesen Januar. Basiert auf einer Dungeons and Dragons, oder sagen wir mal, ein Dungeons and Dragons Twitch-Stream von einer Truppe von Rollenspielern, die ist alles so ein bisschen aus der Film- und Voice-Acting-Industrie kommen. Rund um Matt Mercer, Ashley Johnson ist auch dabei, die es ursprünglich als Freunde-Projekt anfing. Und das mauserte sich dann, wurde so beliebt auf Twitch, dass es einer der beliebtesten oder sogar der größte Channel wurde überhaupt. Daraus, aus deren Abenteuern und aus deren Dungeons & Dragons Sessions wurde die animierte Serie The Legend of Vox Machina gemacht. Das könnt ihr komplett bei Amazon sehen. Ist ebenfalls sehr gut animiert, hat eine ordentliche Portion Humor, eine wunderbare Gruppendynamik, die auch wirklich wunderbar vom Rollenspieltisch in die Charaktere, in die Animation übernommen wurde. Sie sprechen auch alle ihre eigenen Figuren wieder. Ist auch recht derb, wenn es mal zur Sache geht. Also definitiv auch eines der Erwachsenen-Comics bzw. Erwachsenen-Animationsserien. Generell, wer Fantasy-Animation mag, und dem Humor was abgewinnen kann, auch eine absolute Empfehlung von mir.
Ist ja ein bisschen seltener geworden, dass es in amerikanischen Animationen Fantasy-Kram gibt. Natürlich so ein bisschen die Avatar-Schiene und sowas oder Dragon Prince, und bei Netflix findest du so ein paar Sachen. Aber insgesamt, wenn man es mal vergleicht, viele amerikanische Animationssachen sind halt Comedy. So Simpsons, diese Tradition und so, und Family Guy und alles. Aber das finde ich ja gut, dass Amazon da auch in diese Richtung ausschlägt und auch mit Invincible ja auch schon was hatte in die Richtung. Und mit Undone, was ich hier auch nochmal gerne erwähnen möchte, weil die zweite Staffel gestartet ist, hat man ja auch eine sehr, sehr, sehr sehenswerte Animationsserie am Start. Ist es eine halbe Stunde oder ist es eine Stunde? Weil bei Invincible war es ja schon sehr herausragend, dass es 40 Minuten waren.
Es sind Halbstünde, ich glaube sogar knapp drüber, aber auch 12 Folgen, glaube ich, oder sogar mehr. Es waren mehr als die üblichen 8, die ich erwartet hatte. Mhm. Da gibt's also gut was zu gucken. Und ich glaube, das Erste, was ich es auch mit vergleichen würde, wenn es US-Animationen sind, wäre vielleicht ein bisschen Castlevania.
Okay.
Mhm. Auch weil die erste Season so ein bisschen so ein Vampir-Thema hat. Aber auch so vom Zeichenstil ist es so. Andererseits mit einer Ecke mehr Humor und einer anderen Dynamik. Aber so, wenn man so Zeichnung vergleicht, geht so ein bisschen in diese Richtung vom Thema. Ja, cool. Aber ja, absolut empfehlenswert. Vor allen Dingen jetzt die erste Staffel gucken und dann geht's gleich mit der zweiten weiter. Da freue ich mich sehr drauf.
Ja, wie schnell geht denn das? Also ich meine, bei Invincible warten wir wahrscheinlich 2-3 Staffeln zwischen den Staffeln und hier geht das ratzfatz. Ich glaube tatsächlich ein Jahr dazwischen. Na gut, bei so Fließbandproduktionen wie Family Guy und Simpsons, die sind halt auch eine gut geölte Maschine, aber Chapeau an Amazon, dass es in dem Fall erfreulich schnell geht, auf jeden Fall. Plus halt diese Twitch-Backing wahrscheinlich, die da wahrscheinlich dann nochmal vieles beschleunigen dürfte.
Finanziell geholfen, und sie haben auch, glaube ich, direkt 2 Staffeln beschlossen gehabt. Da haben sie wahrscheinlich alles am Stück schon produziert gehabt, ist meine Vermutung.
Okay, das war's dann auch. Und dann war noch mein dritter Bonustipp, den ich kurz mal erwähnen wollte, weil das war ja auch nach langer Zeit eine Serie, die dann online gegangen ist. Bleibt weiterhin experimentell. Diesmal wird die Schwester ein bisschen mehr in die Handlung mit einbeworben. Bob Odenkirk spielt mit und Rosario Salazar, die ja auch auf vielen Hochzeiten tanzt, ist die Hauptfigur, und es ist weiterhin wunderschön, experimentell und eine Augenpracht, würde ich sagen. Damit sind wir auch bei dieser Portion ans Ende angekommen. Natürlich könnt ihr uns auch Feedback hinterlassen an podcast@serienjunkies.de oder unter dem Artikel in den Kommentaren. Es gibt im Moment eine Diskursfunktion bei uns. Mal sehen, wie lange, ob das jetzt die richtige Lösung sein wird oder nicht, müssen wir dann sehen. Ansonsten, wo findet man dich denn im Social-Media-Bereich, Tim?
Ihr findet mich auf Twitter unter @quacklesays.
Genau, ich bin Awesome Arndt bei YouTube, Twitter und Instagram, und da seht ihr dann meinen Content mit Sammelleidenschaft oder mit Vögeln oder mit Hunden oder mit, weiß nicht, politischen und TV-Biz-Kommentaren. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Es kommen hier noch so ein paar andere Tag-Team-Ausgaben mit überraschenden Kombinationen vielleicht. Lasst euch da mal überraschen, was wir da alles vorbereitet haben. Und wie gesagt, einige unserer Top-Highlights findet ihr natürlich auch immer im Serien-Junkies-Archiv. Also ich verweise nochmal auf die Folge zu The Sandman, zu Mrs. Marvel, zu She-Hulk, zu The Boys, zu Stranger Things auch, das fand ich ja gut. The Walking Dead haben wir auch einzelne Podcasts gegeben, obwohl da halt natürlich die Frage ist, wie sehr sich das noch lohnt. Und natürlich Andor mit Tim und einige Filmbesprechungen, die ihr da jederzeit schauen könnt. Und da freuen wir uns auch bei Bewertungen, über Bewertungen bei Spotify und bei Apple Podcasts. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Bis dann. Ciao.
Macht's gut.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.